Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Ich zweifle, also glaube ich. Im Christentum landeten Zweifler früher auf dem Scheiterhaufen. Seit der Aufklärung ist der Zweifel immer mehr zum Ausdruck eines modernen, aufgeklärten Christentums geworden. Die katholische Theologin Veronika Hoffmann forscht dazu. Und ein weiteres Thema bei uns, vom Andachtsbild zu Jeff Koons Ballonhund. Die Bremer Kunsthalle zeigt in einer Ausstellung den Wandel und die Bedeutung der Ikone und ihren religiösen und spirituellen Charakter. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Zweifel ist in der Philosophie ein wichtiger Ausgangspunkt für Erkenntnis. Schon in der Antike bei den Skeptikern und später beim Kirchenvater Augustinus war er ein wichtiges Mittel, um über das Sein nachzudenken. Im 17. Jahrhundert hat der französische Philosoph René Descartes den Zweifel dann in der Neuzeit als philosophische Methode populär gemacht. Anders sah es beim Zweifel am christlichen Glauben selber aus. Im Mittelalter war er geradezu gefährlich und deshalb tabu. Erst mit der Aufklärung änderte sich das allmählich. Mechthild Klein hat mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann darüber gesprochen, wie sich die Bedeutung des Zweifels im christlichen Glauben gewandelt hat.
Früher gab es weniger Zweifel im christlichen Glauben, könnte man meinen. Zweifeln galt irgendwie als sündig, zumindest als Makel. Hochgehalten wurde das Ideal eines festen Glaubens. Wer Teile der Kirchenlehre bezweifelte, konnte auf dem Scheiterhaufen landen. Auch fürchtete man im Mittelalter göttliche Strafen im Jenseits für seine Glaubenszweifel. Diese Zeiten sind zwar im 21. Jahrhundert weitgehend vorbei, aber mit Scham ist das Zweifeln immer noch behaftet, jedenfalls in konservativen Kirchenkreisen. Und Professoren, die am katholischen Lehramt zweifeln, können immer noch ihren Lehrstuhl verlieren. Für alle anderen gilt wohl, der Glaubenszweifel ist Privatsache, zumindest in Westeuropa.
Der Zweifel ist eigentlich ein ganz großes Thema. Ich treffe so gut wie niemanden, der nicht reagiert und sofort was zu sagen hat, wenn ich sage, ich forsche über den Zweifel. Und gleichzeitig ist es komischerweise noch ein relativ wenig beforschtes Thema, sondern wir forschen über Glauben und Glaubensverlust und Atheismus und anderen Glauben und solche Dinge. Aber der Zweifel als Thema, der ist, glaube ich, gerade erst richtig im Kommen und der ist dran.
Sagt Professorin Veronika Hoffmann, Dogmatikerin an der Universität Fribourg in der Schweiz. Sie sieht eine Verschiebung bei der Wahrnehmung und Bewertung des Zweifels.
Also während über lange Zeiten der Christentumsgeschichte die Gewissheit das Ideal war, das ist wunderbar, das ist das Angezielte, dass man sich seines Glaubens gewiss ist, darauf kann man stehen, ist er heute ziemlich in Verdacht geraten, der gewisse Glaube. Dann kommt man schnell mit den Stichworten von Intoleranz oder gar Fundamentalismus.
Angesehener als die Gewissheit sei in Teilen der Gläubigen heute der Zweifel. Viele Christen wollen selbst entscheiden, was sie glauben. Sie wollen es sich nicht vorschreiben lassen. Teile der Kirchenlehre werden einfach bezweifelt, von den Älteren teilweise verschämt, von den Jüngeren selbstbewusst. Nach Hoffmann geht dieses Phänomen in die Richtung intellektueller Zweifel.
Und so kommt es dazu, dass der Zweifel eben sehr oft als ein Ausweis von einem solchen selbstbestimmten Glauben verstanden wird. Oder dass man sagt, der Glaube wird eigentlich erst durch den Zweifel wirklich gesund und erwachsen. Und eher den Verdacht hat, jemand, der nicht zweifelt, der ist naiv oder eben ein Fundamentalist.
Glaubensgewissheit war ein frühes Ideal der Christenheit. Davon zeugen schon die ältesten Heiligen- und Märtyrergeschichten. Die heilige Katharina von Alexandrien aus dem 4. Jahrhundert gehört zu diesen Vorzeigemärtyrerinnen. Man erkennt sie auf Bildern an einem Wagenrad, das neben ihr steht. Während der Christenverfolgung fordert der Kaiser von ihr, dass sie ihrem christlichen Glauben abschwört. Weil Katharina das der Legende nach ablehnt, wird sie gefoltert und auf ein Rad gespannt. Weil sie bei ihrem christlichen Glauben bleibt, wird sie schließlich geköpft.
Wir haben von ihr nur Legenden, wir wissen nicht, was historisch war. Aber die Legende ist sehr eindrücklich, wenn es um Glaubensgewissheit geht. Also ihr haben sie wirklich in reinst Form das Idealbild eines nicht nur gewissen Glaubens, sondern eines Glaubens, der daraufhin auch so ausstrahlt, dass um sie herum sich quasi alles bekehrt.
Heute im 21. Jahrhundert werden im Katholizismus immer noch Heiligengeschichten hochgehalten. Aber die modernen Heiligen sind oft von starken Zweifeln geprägt. Wie beispielsweise Mutter Teresa, die 1997 gestorben ist. Für ihre Arbeit in den Elendsvierteln von Kalkutta wurde die Ordensschwester heilig gesprochen.
Mutter Teresa, von der alle, ich eingeschlossen, zu ihren Lebzeiten geglaubt haben, dass sie so einen Katharina von Alexandrien-Glauben hat, einen ganz festen, sicheren, völlig unerschütterlichen Glauben, der sie dazu befähigt, das zu tun, was sie tut. Nicht nur den Ärmsten der Armen zu dienen, sondern auch in einer unglaublichen Weise arm zu leben, also solidarisch mit ihnen.
Die Geschichte ist bekannt. Aus ihren posthum veröffentlichten Tagebüchern geht hervor, dass Mutter Teresa mehr als 50 Jahre lang fast ununterbrochen mit großen Glaubenszweifeln gelebt hatte. Sie litt unter einer Abwesenheitserfahrung Gottes. Trotzdem trat sie nicht aus ihrem Orden aus, sondern lernte offenbar, in dieser Spannung zu leben und die Zweifel in ihren Glauben zu integrieren, sagt Hoffmann. Offenbar sei der Zweifel nicht immer das Gegenteil von Glauben, der jeglichen Halt zerstört, meint die Theologin. In ihren Büchern und Vorträgen unterscheidet die Theologin Veronika Hoffmann verschiedene Formen des Zweifels.
Ich glaube, es wurde schon immer auf viele verschiedene Weisen gezweifelt. Und was Menschen, die konkret den Zweifel leben, gezweifelt haben, das wissen wir nicht, wenn sie es nicht aufgeschrieben haben. Das ist immer das Problem. Wenn man sich die Texte dazu anschaut, dann sieht man wohl zwei wesentliche Linien. Das eine sind die inhaltlichen Zweifel. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und solche Fragen, die vor allem mit Argumenten angegangen werden oder mit der Autorität der Bibel oder des kirchlichen Lehramtes. Und es sind die eher persönlichen Zweifel, die sich auf die Beziehung zu Gott, auf das Gebetsleben und solche Dinge beziehen. Also der Eindruck zum Beispiel, ich bete, aber keiner hört mich, was mache ich hier eigentlich? Eine Krise in der Gottesbeziehung, also Zweifel eher als eine Vertrauenskrise.
In der Bibel hingegen ist vom Zweifel wenig die Rede. Auch der sogenannte ungläubige Apostel Thomas sei kein Zweifler im modernen Sinn, sagt Hoffmann.
Also Thomas zweifelt weder an Gott, das ist damals sowieso schwer vorstellbar, noch zweifelt er an der Auferstehung Jesu. Das kommt in Osterpredigten gerne vor. Das ist aber nicht wahr. Für Thomas ist die Auferstehung Jesu selbst vermutlich kein allzu großes Problem. Viele Juden der damaligen Zeit haben an die Auferstehung geglaubt. Das Problem ist, wenn schon, dass Jesus jetzt aufersteht. Aber man muss diesen Thomas vor allem als eine literarische Figur lesen. Eine literarische Figur, die der Evangelist benutzt, um die Gemeinde der zweiten Generation zu bezeichnen, also diejenigen, die Jesus nicht mehr persönlich gekannt haben, die werden in diesem Thomas symbolisiert.
Hoffmann sieht keinen Zweifel. Thomas fragt eigentlich nur, wie die Botschaft Jesus zu verstehen sei, wenn man Jesus nicht selbst erlebt habe. Und so kommt die Theologin dann auch zu einem anderen Ergebnis über den viel zitierten Satz, den der Evangelist Jesus in den Mund legt. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
Und der Satz ist ja auch sehr viel missbraucht worden, nach dem Motto, frag nicht so blöd, glaub einfach, wenn man es dir doch sagt. Aber gemeint ist eben genau das. Selig sind die, die trotzdem zum Glauben finden können, und zwar zu einem eigenen, auch wenn sie nicht irgendwie mit dem irdischen Jesus unterwegs waren.
Die Theologin zeigt die Vieldeutigkeit des Zweifels auf, dass der Begriff je nach Kontext eben ganz Verschiedenes bedeuten kann. Dabei sei völlig egal, ob es jetzt 5 oder 8 verschiedene Sorten von Zweifel seien. Laut Hoffmann gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur diese Vielheit von Kontexten. Immer ist der Zweifel eine Art Fragezeichen.
Und im religiösen Kontext ist es eben noch einmal interessanter, weil es diese verschiedenen Ebenen gibt, die sich zum Teil auch mischen. Also eben die Ebene Fragen an bestimmte Aussagen, Fragen an bestimmte Autoritäten oder Autoritäten, die ich in Frage stelle. Hat die Bibel wirklich recht? Warum soll ich der Bibel glauben? Dieses Stichwort eher Vertrauenskrise Gott gegenüber oder etwas, was für mich vorher tragend war, rutscht mir weg. Ich habe eine lange Meditationspraxis und auf einmal denke ich, wieso sitze ich eigentlich jeden Morgen eine halbe Stunde dumm herum und mache nichts Produktives? Das ist auch eine Form von Zweifel.
Der Zweifel könne auch davon abhalten, sich zu positionieren, warnt die Theologin. Oder er könne eine existenzielle, schreckliche Glaubenskrise überdecken. Heute hätten die Menschen jedoch die Möglichkeit, über ihren Glauben zu reflektieren, was wirklich ihr Glaube bedeutet. Dann müssten sie es begründen können.
Und dann ist natürlich klar, dass ich im Blick auf den Glauben nicht sagen kann, naja, aber habe ich halt so im Katechismusunterricht gelernt. Das reicht nicht mehr. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Grund dafür, warum diese Gestalt des Zweifels heute positiv gewertet wird. Und notabene zu Recht.
Zweifel und Glauben. Mechthild Klein sprach darüber mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann. Wer hatte als Teenager nicht Poster von seinen Idolen an der Wand seines Jugendzimmers hängen? Waren es früher die Beatles und Elvis Presley, so sind es heute Fußballer wie Ronaldo und Popstars wie Billie Eilish. Oftmals werden diese Stars so sehr verehrt, dass sie als Sport- oder Pop-Ikonen bezeichnet werden. Aber auch in der Kunstwelt gibt es Werke, die für ihre Betrachter nahezu religiösen Charakter haben. Während die eigentlichen Ikonen, die Heiligenbilder, den Gläubigen christliche Wahrheiten vergegenwärtigen sollen. In der Bremer Kunsthalle läuft zurzeit eine Ausstellung zu dem Thema. Dort werden echte Andachtsbilder und Ikonen der Kunst verschiedener Epochen gezeigt. Margit Hillmann hat sich für uns dort umgesehen.
Kunsthallendirektor Grunenberg steht mit verschränkten Armen in einem weiß gestrichenen Raum der ersten Etage. Still, fast andächtig schaut er auf das einzige Bild, das hier hängt. Kasimir Malevichs berühmtes schwarzes Quadrat. Die Ikone der Abstraktion, nennt sie Grunenberg. Der russische Avantgardist habe 1915 schon genau gewusst, was er da gemalt hatte.
Malevich selber hat ja das schwarze Quadrat als eine Ikone geschaffen. Er hat gesagt, eine ungerahmte, nackte Ikone meiner Zeit habe ich geschaffen.
Malevichs Bild ist eines von 62 teils hochkarätigen Werken, vom traditionellen Marienbild aus dem frühen 13. Jahrhundert bis zum hochglanzpolierten roten Ballonhund eines Jeff Koons oder der schwarz-weiß fotografierten Greta Thunberg. Jedes Werk ist in einem eigenen Raum oder Saal ausgestellt. Platz für Kontemplation schaffen, nennt das der Kunsthallendirektor. Ikonen und Ikonisches sollen so volle Wirkung entfalten, die Ausstellungsbesucher sich auf jedes einzelne Werk konzentrieren, sinnlich und spirituell eintauchen können.
Wir wollen eine Verbindung herstellen zwischen der traditionellen Ikone und insbesondere der Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Was uns natürlich an der traditionellen Ikone interessiert, ist diese Präsenz des Göttlichen, ist die Aura, ist die Macht der Bilder zu bewegen, emotional, intellektuell, affektiv. Archiv. Und das ist die These dieser Ausstellung, dass es immer noch was von dieser religiösen Kraft, von dieser Aura der traditionellen Ikone gibt.
Nur ein paar Schritte von Malevichs schwarzem Quadrat entfernt, in einem weinroten großen Raum, ist eine russische Christusikone aus dem 16. Jahrhundert ausgestellt. Ein naiv gemaltes, schmales Männergesicht mit vagem Blick, spitzem Bart und Heiligenschein in matten Gold-, Ocker- und Brauntönen. Ein sogenanntes Mandylion. Dem Mythos nach ist das Christusbild eine nicht von Menschenhand geschaffene, wundertätige Replik des Turiner Grabtuchs. Ein Ausstellungsbesucher hat seine Brille abgenommen, schaut ganz aus der Nähe. Plötzlich dringt der Gesang einer Klanginstallation aus dem Nachbarsaal herüber, setzt die Christusikone akustisch in Szene.
Also es ist schon beeindruckend und bewegt einen dazu, mal in sich einzukehren, würde ich sagen. Also, aber wenn man jetzt von dem Wort ausgeht, du sollst dir kein Bildnis machen, fange ich an zu zweifeln und da frage mich, ist das nicht doch auch wieder ein bisschen zu weit weg von der Wahrheit? Dann muss man die Bilder eigentlich vom Podest herunternehmen. Nicht so sehr verehren, nicht anbeten, die Bilder, sondern den wahren Schöpfer.
Der Grafikdesigner aus dem Bremer Umland lobt Vielfalt und Qualität der Exponate. Werke von Kandinsky, William Turner, Francis Bacon oder Niki Safal oder Joseph Beuys. Die allein hätten schon den Ausstellungsbesuch gelohnt. Den Untertitel »Was wir Menschen anbeten« findet er allerdings ein bisschen irreführend. Er hat eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Religiösen oder Spirituellen in der Kunst erwartet.
Ich bin christlich orientiert, man kann sagen gläubig. Und daher spricht mich natürlich das Thema an. Aber vom eigentlichen Glauben, möchte ich sagen, ist es ein bisschen weit entfernt.
Eine Ausstellungsbesucherin bewundert eine Arbeit des Amerikaners Kehinde Wiley. Sie stammt aus seiner Serie Iconic, das farbenfrohe Porträt eines jungen schwarzen Hip-Hop-Tänzers. In dem üppig verzierten goldenen Rahmen sieht es auf den ersten Blick aus wie ein katholisches Andachtsbild. Genial, kommentiert die Münchnerin.
Diesen jungen afroamerikanischen Tänzer in dem Gold und einer Darstellung, die eigentlich für Mariendarstellungen üblich sind. Und dann da einen jungen Tänzer zu sehen, der selbst homosexuell ist und jetzt so inszeniert wird wie eine Madonna.
Überhaupt findet sie die Ikonenausstellung sehr gelungen und inspirierend.
Dass es über das Religiöse, also die religiöse Ikone weit hinausgeht, dass andere Arten von Spiritualität eröffnet werden. Und dann finde ich das hier toll gemacht, weil einfach so viele Assoziationsräume hergestellt werden. Nachdenken über das Ikonische, das Ikonografische.
Und über was denkt sie nach?
Ich habe in mein eigenes Wohnzimmer gedacht, wo auch diese Bücher immer noch sind und ich noch nichts digitalisiert habe. Und dann so dachte, die Bücher sind meine Ikonen. Jimi Hendrix ist mein Gott, David Bowie und Prince, diese schillernden Gestalten, die ja dann einfach grandiose Musiker sind. Da war ich wahnsinnig traurig, als die gestorben sind und sind sogar durch ihren Tod vielleicht mir noch mehr Ikonen geworden.
Die Bremer Kunsthalle hat ihr Publikum aufgerufen, Fotos von Ikonen zu schicken, die sie in ihren eigenen vier Wänden verehren. Unter der Überschrift Hausaltäre sind einige in der Ausstellung zu sehen, die meisten stecken aber noch im Computer der Presseabteilung. Sie haben viele Bilder bekommen, sagt Mitarbeiterin Stefanie Glied, klickt uns durch die Fotos.
Brautpaar sieht man hier. Jäger-Jagdtrophäen, Göttin Natur.
Aufgebaut sind sie in Regalen oder Zimmerecken. Hausaltäre mit grün-weißen Werder-Bremen-Wimpeln und polierten Mini-Pokalen oder einen Dutzend gerahmter Porträtfotos mit dem Konterfei von Karl Lagerfeld. Karajan und Beethoven werden genauso heiß und innig verehrt wie Korea-Popbands, protzige Luxusarmbanduhren oder an Stränden und im Wald eingesammelte Natur, kombiniert mit kleinen Buddha-Figuren. Jemand hat auch ein Foto von einem Marienbild in einem plüschigen Wohnzimmer geschickt, vor dem zwei weiße Altarkerzen stehen. Ikonen und ikonisches Zelebrieren und Hochhalten sei ein alltägliches menschliches Bedürfnis, glaubt denn auch Museumsdirektor Grunenwald.
Das haben wir ja doch irgendwie alle zu Hause. Gibt es diese Ecke, wo wir Objekte, wo wir Bilder sammeln, wo wir Fundstücke haben, Souvenirs. Und es ist ja wirklich so, dass da wir auch etwas anbeten und etwas verehren. Und das geht natürlich bis hin zum Ikonisierung des Ichs durch die sozialen Medien.
Selfies schießen und posten als eine Form der Auto-Ikonisierung? Eine Ausstellungsbesucherin, die oft Selfies postet, überrascht die These.
Ich würde das nicht unbedingt als Ikonenbilder bezeichnen, sondern Selfies ist eigentlich häufig auch einfach nur als Zeichen. Ich war hier. Guck, was ich mache, guck, was ich heute gegessen habe.
Einem jungen Kolumbianer fällt dazu Instagram-Ikone Kim Kardashian ein und ihre Wir findet hohlen Selfies, die sie zur Berühmtheit gemacht haben. In Zeiten von Facebook und Instagram könne doch jeder Ikone werden. Ob es auch verdient ist, sei eine ganz andere Frage. Er bewundere lieber die Selfie-Ikone Vincent van Goghs, die vor ihm an der Museumswand hängt. Selbstbildnis mit grauem Filzhut. In dem Bild hat der ehemalige Theologiestudent Van Gogh Maltechniken der traditionellen Ikonenmalerei benutzt. Cool, sagt der Ausstellungsbesucher.
Cool. I like.
Schöpfer, Heilige und Schamanen haben die Ausstellungsmacher diese Etappe der Schau genannt. Hier ist auch Josef Beuys mit seiner Installation Konzertflügel-Jom ausgestellt. Ein beinloser, abgeschraubter Konzertflügel, auf dem der legendäre Beuys-Hut liegt und fast wie ein Heiligenrelikt wirkt. Auf die Frage eines Reporters an Beuys, ob er unsterblich werden wolle, soll er geantwortet haben: Das bin ich schon. Tatsächlich war Beuys als erster deutscher Künstler bereits zu Lebzeiten eine internationale Ikone, ein Guru und Messias der Aktionskunst, Kunsthallendirektor Grunenberg.
Das ist so, beziehungsweise das ist natürlich auch die Frage, was ist der Künstler heute? Warum erheben wir manche Künstler zu Ikonen, verehren sie? Und wir wollen natürlich auch von ihnen, dass sie uns gewisse Heilsbotschaften bringen, dass sie uns die Welt erklären, dass sie Lösungen finden. Und gerade im 20. Jahrhundert, spätestens seit Van Gogh, sind Künstler Propheten, sind sie Priester, sind sie Heilige oder im Falle von Beuys Schamanen.
Die säkulare, moderne Kunst sei weniger rational und logisch, als es den Anschein habe. Und nicht nur, weil gefeierte Künstler wie Jeff Koons, dessen Ballonhund ebenfalls in der Bremer Schau ausgestellt ist, ihre Werke für zweistellige Millionensummen verkaufen. Christoph Grunenberg.
Die Kunst der Moderne und des 20. Jahrhunderts ist auch als ein Glaubenssystem beschrieben worden, das eine unbequeme Gottlosigkeit mit religiöser Erinnerung verbindet. Dass wir eigentlich ja auch gerade in der abstrakten Kunst, in der Minimal- und Konzeptart an die Kunst glauben müssen. Wenn wir irgendeinen metallenen Kubus sehen, ist das ja erstmal ein metallener Kubus. Und wir müssen ja erstmal wirklich etwas in diesem Material sehen, in dieser Form sehen und das mit Glauben füllen.
Ob in der Kunst, der Werbung, Sport, Mode oder Politik, längst ist der Begriff Ikone zum überstrapazierten Superlativ mutiert. Die Bremer Ausstellung bietet eine anschauliche Gelegenheit, dem Phänomen und der Frage, was wir anbeten, nachzugehen, kunsthistorisch und gesellschaftlich. Eine Art museales Brainstorming, bei dem auch Platz für ein bisschen Selbstironie ist. Wenn zum Beispiel Besucher der Schau eingeladen sind, sich für eine Aufnahme der Superikone Mona Lisa im Louvre zu fotografieren. In pinkfarbenem oder hellblauen Blazer, genauso wie es Pop-Ikonen Beyoncé und Jay-Z in ihrem ikonischen Musikclip Ape Shit getan haben. Ikone total.
Die Ausstellung in der Bremer Kunsthalle heißt Ikonen, was wir Menschen anbeten und geht noch bis zum 1. März. Margit Hillmann hat sich dort für uns umgesehen. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich nach den Nachrichten kommt Kontrovers. Da geht es bei Stefan Heinlein um das Thema nach dem Paukenschlag in Thüringen, politische Zeitenwende in Deutschland.